Ja, Vater im Himmel, das ist mein tiefster Wunsch, dass auch der heutige Tag uns näher zu dir führt. Und danke, dass du uns nahe gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist und uns so nahe bist auch heute Morgen. Und durch den Heiligen Geist bist du noch näher gekommen in uns, wohnst du, Heiliger Geist. Und das macht den Unterschied. Wir bitten dich jetzt, wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel, dass du uns begegnest, dass du uns nahe kommst, dass du zu uns sprichst und uns das gibst, was wir tief in unseren Herzen brauchen. Du weißt es, Herr. Hilf mir, meine Lippen so zu gebrauchen, meine Worte so zu gebrauchen heute Morgen, dass sie lebensspendend wirken. Amen. Wenn alle Menschen wüssten, was die einen über die anderen reden, gäbe es keine vier Freunde auf Erden, sagt einmal der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal. Auch wenn es ganz so schlimm vielleicht nicht ist, die Vorstellung, dass hinter unserem Rücken getratscht wird, ist nicht sehr angenehm, oder? Wer kennt sie nicht, diese Sätze, die so anfangen? Naja, eigentlich ist er oder sie ganz okay, aber... Oder ich will nicht gerade lästern und dann geht's los. Oder ja, ich weiß, man darf nicht über andere Menschen reden, aber du kannst es für dich behalten. Kennt ihr auch diese Sätze? Und so schnell sind wir beim Klatsch und Tratsch. Mehr als ein Drittel der Zeit, die wir miteinander sprechen, drehen sich die Themen um Personen, die gar nicht anwesend sind, hat mal ein Psychologe, Rabin Danber von der Universität von Liverpool herausgefunden. Er hat mit seinem Forscherteam in Zügen, in Bars und so Einkaufszentren fremde Gespräche zu wissenschaftlichen Zwecken gelauscht und hat herausgefunden, 40% der Gespräche drehen sich um Personen, die gar nicht dabei sind, um Klatsch und Tratsch. Und interessant, egal ob es sich bei den Belauschten um Männer oder Frauen, Jüngere oder Ältere, handelte gleich viel Prozent. Also Lästern ist keine Frauenkrankheit übrigens. Auch Männer können sehr gut lästern. Hast du schon gehört? Wir alle kennen den Reiz, der von solchen Geschichten ausgeht. Man flüstert hinter vorgehaltener Hand und schon ist man beim Lästern. Was wir aber bedenken müssen, ist, dass die Worte, die wir sprechen, eine ungeheure Wirkung haben. Nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selber. Worte können wie Gift sein. Worte können verletzen. Worte können verleumden. Kleine Gerüchte verwandeln sich in großen Lawinen, die sehr zerstörerisch sind. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, wie wir reden. Wenn Menschen schlecht übereinander reden, dann werden die Betroffenen früher oder später davon erfahren. Und wisst ihr, was passiert? Beziehungen gehen kaputt und das Vertrauen geht ganz sicher verloren. Wir sind mitten in der Serie Die Macht der Worte und wir haben uns viel darüber Gedanken gemacht, wie wir mit uns selber reden und miteinander reden. Aber wie ist es das, wenn wir übereinander reden? Ab wann spricht man von Klatsch und Tratsch oder von Lästern? Dürfen wir gar nicht mehr über andere Menschen reden? Wie ist das genau? Oder was tun, wenn in meinem Umfeld gelästert wird? Was soll ich dann machen? Oder wie gehe ich damit um, wenn über mich getratscht wird? Diese Fragen wollen wir heute Morgen anschauen. Wir sind nicht die ersten Menschen, die davon betroffen sind. Schon die ersten Christen kannten diese Zungenkrankheit. Und auch Jakobus spricht dieses Problem an in seinem Brief im Kapitel 4. Und er will diese Leute nicht einfach schlecht machen, sondern er will ihnen helfen, gesunde Beziehungen zu leben. Und er schreibt hier in Kapitel 4, ab Vers 11 folgendermaßen: Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Er schreibt nicht, hey, redet nicht schlecht übereinander, Lästerer oder Klatschweiber. Nein, wieder spricht er sie mit Geschwister an. Sagt, hey, liebe Geschwister, redet nicht schlecht übereinander. Warum ist das so wichtig? Er erinnert sie immer wieder an ihre Identität. Hey, ihr gehört zu Gottes Familie, ihr seid Kinder von Gott geworden und eure Identität bestimmt euer Verhalten. Wer ich bin, bestimmt, was ich tue. Das kann ich nicht genug betonen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie ist, aber ich glaube, in jeder Familie gibt es so Familienregeln. Manche sind unausgesprochen, man kennt sie einfach und die gelten einfach. Und andere müssen ganz konkret formuliert werden. Zum Beispiel beim Mittagessen wird nicht Fernseher geschaut oder Handys haben auf dem Mittagstisch nichts verloren oder Tini sollen um 20 Uhr wieder nach Hause kommen, oder? Kennt ihr das auch? Familienregeln, warum gibt es die? Damit das Zusammenleben geregelt wird, damit wir ein gutes Miteinander haben können, oder? Auch wir haben bei uns im Wohnzimmer so ein Bild mit Familienregeln, die uns helfen. Familienregeln: leben, lieben, lachen, mindestens einmal pro Woche gemeinsam Freizeit verbringen, füreinander da sein, jeder ist wichtig, einmal am Tag zusammen essen. Das ist eine gute Erinnerung. Oder ein anderes Beispiel: wir halten zusammen, haben uns lieb, sind immer ehrlich, leben unsere Träume, sagen Bitte und Danke, kauen mit geschlossenem Mund, denken, bevor wir reden, das ist auch wichtig, lachen und weinen miteinander, vertrauen uns, verzeihen, auch wenn es schwerfällt, begrüßen unsere Freunde, das sollte doch selbstverständlich sein, hören dem anderen zu, glauben an uns, halten unser Versprechen, machen aus allem das Beste, tun das, was wir lieben. Die machen doch Sinn, oder? Also niemand aus unserer Familie würde sagen, hey, du, wieso sollten wir eigentlich einmal in der Woche Freizeit miteinander verbringen? Oder was? Einmal am Tag miteinander essen ist doch langweilig. Oder was? Wir sollten unsere Versprechen auch halten oder auch mal zuhören. Nein, für alle ist klar, hey, die machen einfach Sinn. Die helfen uns in unserem Miteinander, dass die Beziehungen gestärkt und geschützt werden. Und ähnlich ist es auch hier bei Jakobus. Er spricht von Regeln, die in der Familie Gottes gelten. Und es ist so wichtig, dass wir diese Worte aus Jakobus aus dieser Perspektive betrachten. Als die Worte des Familienvaters, die Worte von Gott, der sich nichts mehr wünscht, als dass die Beziehungen in der Familie gut funktionieren und gesund sind und aufblühen können. Und eine dieser Regeln in der Familie Gottes gilt: als Geschwister, als Glieder der Familie Gottes, reden wir nicht schlecht übereinander. Es ist wichtig, diese Worte aus dieser Perspektive zu betrachten. Sonst wird es mühsam. Hey, ein Druck und du musst und streng dich noch mehr an und weiß ich was. Aber wenn wir das Herz des Vaters spüren, dann merken wir, hey, der meint es gut mit uns im Fall, oder? Er liebt uns, deshalb gibt uns so gute Werte und Regeln, die uns unterstützen sollen. Was denkt ihr, wie viele Leute braucht es zum Lästern? Mindestens drei. Die aktive Person, die lästert, die Person, die zuhört, oder die Person, die zuhören, und die betroffene Person. Mindestens drei. Das heißt, jeden Tag bist du davon betroffen. Jeden Tag. Es gibt keine Ausnahmen. Alle von uns sind davon betroffen. Einmal bist du die erste Person, einmal bist du die zweite Person, die einfach zuhört, und einmal bist du die Person, die betroffen ist. Man spricht über dich. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten und zu schauen, hey, was sagt Gottes Wort über dieses Thema? Wie sollen wir damit richtig umgehen? Zu dem griechischen Philosophen Sokrates kam eines Tages ein Freund von ihm und sagte, hey, hör mal zu, ich habe eine unglaubliche Geschichte über einen deiner Freunde. Hör mal richtig zu. Und Sokrates sagt, Moment schnell, hast du an die 3 Siebe gedacht? Was, 3 Siebe? Die Geschichte ist wirklich spannend, lass mich doch erzählen. Und Sokrates sagt also, das erste Sieb, das du anwenden musst, bevor du redest, ist diese Geschichte auch wahr? Entspricht sie der Wahrheit? Oder erzählst du irgendetwas? Was ist schon die Wahrheit, sagt der andere. Ich habe die Geschichte vom Zwillingsbruder der Frau gehört, die dabei gewesen sein will. Aha. Aber hast du auch das zweite genommen? Ist die Geschichte auch gut? Kommt die Person dabei gut weg oder nicht? Nein, nein, das ist eben das Interessante an der Geschichte. Im Gegenteil. Okay, aber hast du auch an das dritte gedacht? Ist es auch notwendig? Nein, notwendig nicht. Aber es macht doch Spaß. Und dann sagt Sokrates, wenn es weder wahr, gut noch nützlich ist, dann belaste mich und dich selber auch nicht damit. 3 Siebe, die wir anwenden können, bevor wir etwas erzählen. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es nützlich? Das hilft uns zu überlegen, hey, was sage ich da weiter? Wenn wir davon reden, über andere Menschen zu sprechen, oder wir sprechen von Lästern, aber was ist das eigentlich? Jemand hat es so definiert. Lästern bedeutet, Dinge zu reden und zu hören, die ich gerne mag, über Leute, die ich nicht so gerne mag. Das Wort Lästern hat seinen Ursprung auch in den alten Verordnungen über den Deichbau. Wenn jemand zum Beispiel am Nordsee lästerte, war einer, der überprüfen musste, ob im Deich nicht irgendwelche Risse oder Löcher da waren, und er musste das kontrollieren, damit die Stadt oder die Gegend geschützt blieb. Und das heißt, wenn wir lästern, dann stochen wir so in den Rissen der Menschen an ihren Fassaden und machen sie nur noch größer. Das heißt eigentlich lästern, das Schlechte in anderen Menschen zum Vorschein bringen und noch größer machen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen, dann kommt schnell der Gedanke, okay, dann darf ich gar nichts mehr reden oder was soll denn das? Nein, es ist wichtig, dass wir differenziert schauen, ja, was ist Lästern und was ist es nicht. Zum Beispiel ist Lästern, wenn ich ein Geheimnis ausplaudere, obwohl ich weiß, ich sollte ziemlich sicher nicht weitererzählen, was ich da gehört habe. Oder Lästern ist auch, wenn ich eine Geschichte weitererzähle, die ich nicht überprüft habe, ob sie auch wahr ist. Lästern ist auch, wenn ich etwas erzähle, wobei die Person in einem schlechten Licht gestellt wird, negativ geredet wird. Lästern ist auch, wenn so Geschichten, die folgendermaßen anfangen. Weißt du, man sagt, oder sie sagen, einige meinen, viele sind unzufrieden, aber weißt du was, man und die vielen können für sich selber sprechen, oder? Die haben auch einen Mund. Wenn du diesen Anfang hörst, dann läuten alle Alarmglocken. Da versteckt sich jemand hinter anderen Menschen und will gerade lästern. Okay, aber dürfen wir dann gar nichts Negatives über andere reden? Ist relativ schwierig, oder? Sollen wir alles nur schön reden? Das nicht. Nach meiner Meinung sollte es 4 Gründe geben, Negatives über einen anderen Menschen mit einem unbeteiligten Dritten zu besprechen. Hier sehen wir sie. Wenn wir daran arbeiten wollen, unsere eigenen Anteile an dem Konflikt herauszufinden und uns Hilfen holen wollen, um den anderen sprechen zu können. Das heißt, in der Seelsorge oder in einem Gespräch mit einer vertrauten Person, am besten einen Freund, der den anderen möglichst nicht kennt. Oder wenn wir jemand anders darum bitten wollen, als Vermittler zu agieren in einem Konflikt. Oder wenn es darum geht, einem Menschen eine verantwortliche Aufgabe oder eine Arbeitsstelle zu geben und ein Leitungsgremium darüber spricht, ob dieser Mensch dafür geeignet ist, dann musst du sprechen, dann musst du sagen, wenn etwas nicht stimmt. Sonst ist die falsche Person im Team angestellt und dann hast du nachher ein Problem damit. Oder wenn ein Mensch in einer Gruppe oder in der Gemeinde Konflikte verursacht und sich die Verantwortlichen der Gruppe darüber austauschen, was hier am besten zu tun ist. In solchen Situationen darf man auch Sachen ansprechen, die negativ sind. Aber wenn all diese Gründe nicht zutreffen und du schlecht über andere Menschen redest, dann machst du dich nicht nur schuldig, wenn du das aussprichst, sondern wenn du auch beim Zuhören dabei bist. Beides vergiftet Beziehungen. Wie viele Menschen reden schlecht über ihren Ehepartner? Unglaublich. Aber wer aber schlecht von seiner Ehepartnerin, von seiner Frau, von seinem Mann spricht, entehrt sich selber. Die Bibel sagt, wir sind eins mit unserem Ehepartner. Also ich rede schlecht über mich selber. Und weißt du was? Lästern über deinen Ehepartner ist Gift für deine Ehe. Dein Ehepartner ist ein Geschenk von Gott. Oder wie viele Eltern sprechen schlecht über ihre Kinder. Und die Bibel sagt, die Kinder sind ein Geschenk von Gott. Die Kinder sind ein Segen für uns. Und wenn wir schlecht über unsere Kinder sprechen, dann signalisieren wir Gott eigentlich, Gott, was hast du mir da für freche Kinder gegeben? Hast du vielleicht nicht einen Fehler gemacht? Geht's noch? Gib mir andere Kinder. Nein, oder irgendwie. Nein, es wird schwierig, oder? Oder wie schnell reden wir schlecht über Freunde, Kollegen, die nicht anwesend sind, Arbeitskollegen, über den Chef bei der Arbeit, den weltberühmten Flurfunk, habt ihr auch schon davon gehört, das meistbekannte Radio in der Welt. Oder Eltern, habt ihr auch schon mal gehört, wie schlecht die Lehrer eurer Kinder sind? Unglaublich, also Katastrophe. Also wenn sie mir erzählen, was für Lehrer sie in der Schule haben, also man müsste Homeschooling einführen, also zu Hause unterrichten. Oder achten wir mal darauf, wie sprechen wir über unsere Politiker. Jetzt kommen langsam die Wahlen und dann wird geklatscht und getratscht in den Illustrierten, kommen skandalöse Enthüllungen und so weiter. Aber wenn wir bedenken, dass die Bibel sagt, Gott hat jede Autorität eingesetzt, Gott hat zugelassen, dass diese Menschen uns leiten, dann rebellieren wir und dann reden wir schlecht gegen Gott, wenn wir über Politiker lästern. Oder wie sprechen wir über die Gemeinde, über die Gemeindeleitung, über andere Christen aus der Gemeinde? Achten wir darauf. Wenn du über die Gemeinde Gottes schlecht redest, dann beschmutzt du eigentlich seine Braut damit. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist die Braut von Jesus und er hat sie freigekauft, er hat alles gegeben, damit diese Braut gereinigt wird. Und weißt du, auf der einen Seite reinigt Jesus das Kleid und ist bestrebt, seine Braut für die große Hochzeit vorzubereiten und auf der anderen Seite ziehst du die Braut im Dreck, wenn du schlecht über die Gemeinde redest. Das geht einfach nicht. Entweder hilfst du Jesus dabei, dass seine Braut sauberer wird, oder machst du das Gegenteil. Wenn du am Sonntagmittag, am Mittagstisch, schlecht über die Gemeinde redest, dann ist es kein Wunder, dass deine Kinder nachher nicht mehr gerne im Gottesdienst kommen. Das kann ich dir garantieren. Wenn du mit anderen Menschen schlecht redest über die Gemeinde, dann kannst du sie gar nicht mehr einladen, da hinzukommen. Wisst ihr was? Einige Menschen, seht ihr, da gibt es ein paar leere Plätze, die könnten heute voll sein, aber einige Menschen sind heute nicht mehr hier, weil sie durch schlechtes Reden über die Gemeinde vergiftet wurden. Lasst uns mal prüfen. Was verbreiten wir mit unserem Mund? Was sprechen wir? Sprechen wir wertschätzend oder abwertend? Positives oder Negatives? Und wisst ihr, was Jakobus weiter sagt? Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen mir und dir, die zwischenmenschlichen Beziehungen beim Lästern, sondern auch die Beziehung zu Gott wird beeinträchtigt. Es heißt hier nämlich weiter, also redet nicht schlecht übereinander, Geschwister, wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Was heißt das? Wenn ich schlecht über andere Menschen rede, dann ernenne ich mich selber zum Richter über sie. Aber Jakobus sagt hier weiter, dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, den Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Eine gute Frage, oder? Wer bist du? Wer gibt dir das Recht, andere Menschen zu verurteilen? Es gibt nur einen Richter und den bin nicht ich. Deshalb warnt Jakobus weiter in Kapitel 5, Vers 9, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Noch etwas anderes, wer über andere redet und Dinge ausplaudert, die vertraulich sind, erweckt auch nicht gerade den Eindruck von Diskretion und Vertrauenswürdigkeit, oder? Wer mit dir klatscht, wird auch über dich klatschen. Und noch ein weiterer Aspekt ist zu beachten, andere Menschen schlecht zu reden, raubt genau die Energie, die du brauchst, um selber großartige Dinge zu vollbringen. Wenn du Zeit damit verbringst, schlecht über andere Menschen zu reden, das ist eine verlorene Zeit. In dieser Zeit konntest du so viel Gutes tun. Eine gute Prüffrage, bevor wir über eine abwesende Person reden, ist, würde ich diese Sache über diese Person sagen, auch wenn sie dabei wäre? Wenn nicht, dann schweig. Wenn das so ist, dass das schlechte Reden so zerstörerisch ist, warum lästern Menschen so viel? Nun, es gibt verschiedene Gründe, aber wenn ich über andere Menschen lästere, dann sagt das mehr über mich selber aus, als über die andere Person. Es gibt verschiedene Gründe. Zum Beispiel, ich stehe besser da. Wer lästert, der tut das, weil ein ganz einfacher Grundsatz gilt. Wenn ich einen anderen kleiner mache, dann werde ich größer. Wenn ich Probleme habe mit meinem Minderwert, oder? Dann neige ich dazu, die anderen schlecht zu machen, damit ich in einem besseren Licht stehen kann. Oder ein zweiter Grund, ich muss nicht vollkommen sein. Wer lästert, macht sich über die Fehler von anderen lustig, damit die eigenen Fehler nicht so stark sichtbar werden. Viele Menschen, die lästern, haben sehr Mühe damit, sich selber mit ihren Fehlern anzunehmen. Ein dritter Grund, ich weiche dem direkten Gespräch aus. Es ist doch viel einfacher, oder? Einfach mal meinen Zorn auszulassen und aber nicht direkt mit dieser Person zu sprechen. Aber dahinter steckt eigentlich Feigheit. Ein vierter Grund, ich mache mich interessant. Viele denken, ja, ich bin so langweilig, aber wenn ich immer etwas über andere Menschen zu erzählen habe, dann bin ich ein gern gesehener Gast am Stammtisch, oder? Ist doch immer interessant, hey, wenn ich zu dem gehe, dann hat er immer etwas über die anderen zu erzählen. Ist doch spannend, oder? Aber hey, dein Leben ist gar nicht so langweilig. Lebe dein Leben und du wirst auch sehr, sehr interessant. Hinter dem Gerede über andere sind oft eigene Abgründe verborgen. Und die große Frage ist, wie können wir die eigenen Probleme, die hinter dem Lästern stehen, gelöst werden? Und wie kann mein Herz entgiftet werden? Wir haben erkannt, dass hinter dem vergifteten Lästerherz ein Minderwert steckt oft. Aber wenn ich doch weiß, dass ich ein Kind von Gott bin, dass er mich liebt und dass ich angenommen bin, dann kann ich Heilung erfahren, indem ich mich auf meine Identität fokussiere und meine Identität stärke und sage, hey, Gott liebt mich. Ich hole meinen Wert nicht dadurch, dass ich andere kleiner mache, sondern er liebt mich und ich bin angenommen und wertgeschätzt von Gott. Ich brauche nichts anderes, um wertvoll zu sein. Wenn ich merke, dass mein Herz vergiftet ist mit Lästereien, dann kann ich mein Herz zu Gott bringen und sagen, hey, ich brauche Heilung hier. Heile du mein Herz. Komm, ich gebe dir mein Herz ganz hin. Die Hingabe des Herzens führt zur Freiheit des Herzens. Und wenn ich merke, dass ich ein Problem damit habe, dann kann ich das Gott bekennen. Und bekennen heißt nicht anders als mit Gott übereinstimmen und sagen, ja Gott, du hast recht, das ist nicht gut. Ich bekenne dir das. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Und meistens sind auch andere Leute davon betroffen, oder? Was machen wir dann? Dann ist es auch wichtig, um Vergebung zu bitten. Aber es ist auch wichtig, da sorgfältig zu sein. Wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, dass ich über ihn gelästert habe, dann richte ich noch mehr Schaden an, wenn ich zu ihm gehe und sage, übrigens, ich habe gestern über dich gelästert, du hast gar keine Ahnung davon gehabt. Nein, da bringt nichts. Ich mache noch mehr kaputt. In diesem Fall gehe ich vielleicht zu einer mir vertrauten Person und bekenne diese Sünde in ihrer Gegenwart und bitte Gott um Vergebung. Aber wenn die Person ganz genau weiß, hey, der ist ständig am Lästern, oder wenn ich das ganz bewusst mache, um jemanden schlecht zu machen, dann muss ich zu dieser Person hingehen und sagen, hey, bitte vergib mir, es tut mir leid. Nur so können wir unser Herz geheilt bekommen. Es gibt nicht mal nur Täter in diesem Bereich, sondern auch immer Opfer. Wie oft müssen wir erleben, wie Menschen über uns schlecht gesprochen haben, gelästert haben. Und manchmal sitzen diese Worte wie Pfeile in unseren Herzen und die tun weh, oder? Wenn du hier bist und spürst, ja, das tut so weh, Menschen haben schlecht über mich gesprochen, haben Gerüchte in die Welt gesetzt, dann zieh einfach diese Pfeile aus deinem Herzen heraus, bring sie vor dem Kreuz von Jesus, sage, Jesus, das tut mir weh, aber ich bringe sie zu deinem Kreuz, ich will nicht länger, dass mein Herz verletzt wird, bitte heile du mein Herz, komm du da hinein und mach alles neu. Wir beten ja im Vater unser Gebet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, oder? Das heißt, es hat einen Zusammenhang. Damit die Vergebung Gottes wirksam wird in meinem Leben, muss ich auch bereit sein, anderen zu vergeben, die über mich gelästert haben. Aber was tun, wenn in unserem Umfeld gelästert wird? Wird schwierig, kennt ihr das auch? Pah, ja, jeden Tag. Aber wisst ihr was? Wir müssen nicht alles anhören und mitmachen. Immer wieder werden wir in der Bibel dazu aufgerufen, uns zu verweigern, wenn andere Negatives reden und dumm daher schwätzen. Zum Beispiel in Epheserbrief 5, 6 bis 7. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Seid nicht ihre Mitteilhaber. Es ist so schwer, sich auszuklinken, wenn bei der Arbeit über den Chef oder über einen Arbeitskollegen getratscht wird. Ist schwierig. Ich bin nachher ein Outsider und nachher lästern sie über mich, oder? Aber hey, da müssen wir Farbe bekennen. Die Menschen sollen wissen, hey, da mache ich nicht mit. Die Leute sollen wissen, was ich über Lästern denke, was ich davon halte. Das erfordert Mut, aber sind wir doch mutig. Hey, ich mache da einfach nicht mit. Jemand hat mal gesagt, die meisten Probleme würden verschwinden, wenn Menschen mehr miteinander anstatt übereinander reden würden. Mehr miteinander anstatt übereinander. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir den Eindruck haben, da braucht es wirklich Korrektur. Das muss angesprochen werden. Kennt ihr das? Was machen wir dann? Statt übereinander zu reden, reden wir miteinander. Und Jesus hat uns in Matthäus 18, 15 bis 20 gezeigt, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand mich verletzt hat oder wenn jemand auf eine Art und Weise gesündigt hat, was soll ich dann machen? Es gibt 4 Schritte. Zuerst gehe ich allein zu ihm hin und sage es ihm. Gut wäre es, ihm vorher schon vergeben zu haben, sofern es mich selbst betrifft. Abgeschlossen ist der Konflikt, wenn der andere Einsicht zeigt und um Vergebung bittet. Wenn er nicht hört, nehme ich eine Person mit, zu der beide Vertrauen haben, eventuell auch als Vermittler. Also ich nehme eine zweite Person dazu. Wir gehen zu zweit zu dieser Person, um zu zeigen, hey, da meine ich ernst, da ist wirklich ein Problem. Wenn er dann immer noch nicht hört, gehe ich damit zu der Gemeindeleitung, damit sie klarisiert, hey, das ist wirklich ein großes Problem und die Gemeindeleitung spricht mit dieser Person. Wenn er dann immer noch nicht hört, behandle ich ihn wie einen, der gottlos und ungläubig ist. Wie sollen wir gottlose Menschen und ungläubige Menschen behandeln? Mit viel Liebe, oder? Aber ich habe keine Gemeinschaft mehr mit dieser Person. So können wir miteinander statt übereinander reden. Miteinander statt übereinander löst die meisten Konflikte und Probleme. Es geht dabei nicht um Verurteilung, sondern es geht dabei um die Möglichkeit zur Buße, zur Umkehr, um Wiederherstellung, um Schadenbegrenzung, auch in der Gemeinde. Also wenn es um abwesende Menschen geht, wollen wir Gutes reden, statt zu lästern. Eines Tages kommt ein Mann zum Pfarrer und erzählt ihm, Herr Pfarrer, ich habe viel über andere Menschen in meinem Dorf schlecht gesprochen. Was soll ich tun? Und der Pfarrer sagt, ja, okay, geh nach Hause und hol eine Tüte mit Federn und dann komm wieder zurück. Und er kommt in seine Tüte mit weißen Federn und sagt, okay, und jetzt gehst du zu jedem Haus, wo die Menschen wohnen, worüber du gelästert hast, und legst so ein paar Fäden vor der Türschwelle. Der geht hin und macht das, geht zum nächsten Haus, legt ein paar Fäden hin, Viele Türschwellen, viele Federn. Es geht weiter und weiter, bis er an jedem Haus vorbeigegangen ist. Und er kommt zurück zum Pfarrer und sagt, das habe ich getan, was soll ich jetzt tun? Und der Pfarrer sagt, okay, geh hin und sammle wieder die Federn ein, die du dorthin gelegt hast. Was denkt ihr, wie viele Federn hat er noch gefunden? Keine mehr. Und wisst ihr, Worte sind wie diese Federn, die wegfliegen. Einmal ausgesprochen, können wir sie nicht mehr einsammeln. Sie fliegen in alle Richtungen und wir haben keine Ahnung, wo sie hinkommen. Worte haben Folgen. Deshalb ist es so wichtig, auf unseren Worten zu achten. Schauen wir doch auf Jesus, wie er damit umgegangen ist. Statt über Menschen schlecht zu reden, was hat er gemacht? Er hat sie konfrontiert, auch die Pharisäer, auch die religiöse Elite. Er hat sie konfrontiert. Er hat Sachen direkt angesprochen. Als Gerüchte und Verleumdungen über ihn verbreitet wurden, was hat er getan? Er hat sich nicht verteidigt, sondern hat Gott vertraut, dass der Vater für das Recht und für die Gerechtigkeit sorgen würde. Als er vor Pilatus fälschlicherweise angeklagt wurde, was hat er getan? Er hat geschwiegen. Und als er am Kreuz hing für unsere Sünden und sich da unten über ihn lustig machten und lästerten, was hat Jesus gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Gesinnung will ich auch haben. Und wenn Jesus in meinem Leben gekommen ist, dann geht es nicht mehr darum, dass ich noch mehr aufpassen muss, mich noch mehr anstrengen muss, ja, nicht zu lästern, sondern es geht darum, um die Frage, wie kann Jesus in mir noch sichtbarer werden? Wie kann sein Reden mein Reden noch mehr prägen? Und wisst ihr was? Ich habe etwas Interessantes beobachtet. Wenn zwei Leute zusammenleben, ein Ehepaar zum Beispiel, wenn sie ein paar Jahre miteinander verbracht haben, wisst ihr, was passiert mit der Zeit? Sie fangen an, sehr ähnlich zu reden. Die übernehmen Redewendungen oder Begriffe, die man früher im Wortschatz gar nicht gehabt hat. Kennt ihr das auch? Und so ist es auch mit Jesus. Wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich die Beziehung zu ihm intensiviere, dann fange ich an, so zu reden, wie Jesus redet. Sein Reden färbt mein Reden ab. Das ist der Schlüssel, dass ich die Beziehung zu Jesus pflege und dass er in mir und durch mich so redet, wie wir reden sollten. Ich habe noch einen konkreten Anwendungsschritt für uns. Such dir nächste Woche wenigstens eine Person pro Tag, worüber du positiv sprichst. Entscheide dich, hey, ich will heute eine Person so richtig feiern, eine Lobeshymne von mir hergeben und diese Person in der Anwesenheit an Menschen so richtig feiern. Also schlecht über andere Menschen reden, ich glaube, das müssen wir nicht lernen. Das können wir sowieso, oder? Aber es ist gut, auch mal zu trainieren, andere Menschen bewusst zu feiern, sie zu loben und auch in der Anwesenheit anderen Menschen sagen, hey, weißt du, der Roland im Fall, das ist der beste Gemeindeleiter, den es gibt. Gott hat ihm so viel Weisheit geschenkt und Hani, also wie sie Seelsorge macht, unglaublich, Gott hat sie so begabt und die Techniker, die sind die allerbesten Techniker, die wir haben, unglaublich, die können alles meistern. Und so können wir jeden Tag eine Person nehmen und sagen, hey, und jetzt wird gefeiert. Jetzt feiere ich den und die und so weiter. Stell dir vor, wie die Beziehungen in unserer Gemeinde aussehen würden, wenn es zum Kennzeichen unserer Gemeinde wird, dass wir miteinander statt übereinander reden, dass wir unsere Worte gebrauchen, um gut übereinander zu reden, statt schlecht übereinander. Stell dir vor, wie deine Beziehungen aussehen würden, deine Ehe, deine Familie, deine Nachbarschaft, deine Arbeit, dein Team, wenn alle so reden würden, wie du redest. Positiv, wertschätzend und ermutigend. Weißt du, diese Veränderung kann mit dir anfangen. Es steht vieles auf dem Spiel, denn unser Umgang mit Worten entscheidet darüber, ob wir unsere Beziehung stärken oder zerstören. Und diese Einheit ist Jesus so wichtig, dass er Folgendes betet im Johannesevangelium. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, es steht so vieles auf dem Spiel, weil unsere Einheit und die einheitlichen Beziehungen dazu beitragen, dass Menschen an Jesus Christus glauben. Und das Gegenteil stimmt auch, wenn wir die Einheit kaputt machen, zum Beispiel indem wir schlecht übereinander reden, hat das Auswirkungen. Dann werden Nichtchristen einen Grund mehr haben, sich mit der Kirche und mit Gott nicht auseinandersetzen zu müssen. An unserer Einheit werden die Menschen erkennen, wer Jesus ist, und die Welt wird glauben, dass Gott Jesus gesandt hat. Wie wäre es, wenn auch wir als Gemeinde uns eine Familienregel geben würde, woran wir uns halten wollen, um eben diese Einheit zu bewahren? Ich habe diese Regel folgendermaßen formuliert. Und ich habe sie hier in diesem Heft aufgeschrieben. Da Gott uns mit unserer Sprache an seiner Schöpferkraft teilhaben lässt, wollen wir besonders darauf achten, dass wir mit unserer Redeweise andere aufbauen und nicht negativ reden. Zum Beispiel über Abwesende, über die Gemeinde oder andere christlichen Gemeinschaften. Wir verpflichten uns, die Einheit der Christen in der Gemeinde zu fördern, indem wir positiv über andere Gemeindeglieder sprechen, nicht auf negative Gerüchte hören und regelmäßig für die Gemeindeglieder beten. Hey, das könnte uns helfen, wirklich diese Einheit in der Gemeinde zu fördern. Und ich möchte dich einladen, während wir das nächste Lied singen, nach vorne zu kommen und hier einfach deinen Namen zu schreiben und sagen, ja, ich bin dabei, ich will diese Einheit fördern.